Deutschlandfunk. Sport am Feiertag.
Bis Juli haben die Landessportbünde Zeit, ihre aktuellsten Mitgliederzahlen an den Deutschen Olympischen Sportbund zu melden, der sie für die deutschlandweite Bestandserhebung zusammenfasst. Und genau beim Dachverband DOSB wollte ich einmal nachfragen für die Zwischenbilanz. Wie geht's den Sportvereinen und Verbänden denn nach der Pandemie und im Angesicht vieler anderer Krisen? Ich habe vor der Sendung mit Michaela Röhrbein gesprochen. Sie ist Vorständin Sportentwicklung beim DOSB und damit auch für die Herausforderungen des Breitensports zuständig. Und sie habe ich vor ziemlich genau einem Jahr hier im Deutschlandfunk gefragt und sie hat da auch gesagt, eines ihrer Hauptanliegen ist, Deutschland in Bewegung zu bringen. Jetzt habe ich wieder mit ihr gesprochen. Wenn wir schon von einer Trendwende bei den Sportvereinsmitgliedschaften hören, kann man jetzt angesichts der aktuellen Zahlen sagen, ist erledigt?
Ich bin genauso wie Sie positiv gestimmt, dass jetzt erstmal die Zahlen, die aktuell vorliegen, in die aus unserer Perspektive richtige Richtung zeigen. Also ja, es ist großartig, dass jetzt verschiedene Länder und Landessportbünde Zahlen vorgelegt haben, die tatsächlich Vor-Corona-Niveau ausweisen und selbst auch junge Menschen begeistern, also der Vereinssport junge Menschen begeistert. Und das macht mich tatsächlich sehr, sehr hoffnungsfroh, dass ja auch, also nach Corona und jetzt Energiekrise, die Vereine ihre Resilienzkraft beweisen und nach wie vor die Menschen in Deutschland begeistern. Ja, wir sind auf einem total guten Weg.
Hat da die Pandemie im Endeffekt auf eine ganz bittere Art und Weise ja einen Anschub gegeben zum Nachdenken auch über den Stellenwert des Vereinssports?
Also das weiß ich nicht, aber das wäre, wenn, wie Sie sagen, im Grunde halt eine bittere Pille gewesen, genau, oder die wir alle geschluckt haben, bittere Pille im Hinblick darauf, dass wir ja zu Beginn der Corona-Pandemie von der Politik nicht so gesehen wurden und die Vereine ja als erstes auch mitgeschlossen haben und dann keine Angebote stattfinden konnten. Also das ist meine Hoffnung, dass wir definitiv daraus gelernt haben und dass wir von der Politik eher mit an den Tisch geholt haben. Da gibt es nach wie vor noch Potenzial, weil wir haben bei der Energiekrise gesehen, dass wir wieder ordentlich Lobbyarbeit leisten mussten, um eben auch in Härtefallfonds oder Entlastungspakete hineinzukommen. Aber die Bedeutung von Sport und Bewegung, die ist, glaube ich, bei allen nach Corona angekommen und ja wissenschaftlich jetzt nochmal noch fundierter dargelegt. Von daher, glaube ich, kommt keiner mehr in Deutschland drum herum, sich nicht zu bewegen.
Trotzdem könnte man ja auch so sagen, je mehr Mitglieder, desto höher ja auch der Stellenwert von Sportvereinen und des Sports. Können Sie das formulieren? Wann geht es eigentlich den Sportvereinen in Deutschland gut?
Ja, würde ich sagen, wenn die Rahmenbedingungen optimal sind. Und das sehen wir leider noch nicht. Also wir sprechen ja immer noch über auch Sanierungsstau, der abgebaut werden muss. Wir haben jetzt hier gerade die Energiekrise, wir haben die Härtefallfonds, die aktuell für Entlastung sorgen, Energie- und Gaspreisbremse. Aber wir haben noch keine richtige Perspektive nach April 2024, wenn diese Instrumente zum Beispiel auslaufen. Und da könnte es auch der Fall sein, dass wir zum Beispiel höhere strukturelle Förderungen brauchen, damit die Vereine, die auf der einen Seite jetzt, was wunderbar ist, immer einen Mitgliederzuwachs haben, aber auf der anderen Seite auch gebeutelt sind von der Energiekrise und der Inflation, überlegen müssen, gerade ihre Mitgliedsbeiträge zu erhöhen. Und wenn Vereine nicht mehr in dieser Zwickmühle wären, sondern eben dann halt auch eine ausreichende Förderung bekommen, strukturelle Förderung und optimale infrastrukturelle Rahmenbedingungen haben, glaube ich, dann wären wir einen Schritt weiter.
Verstehe ich aus Ihrer Sicht, dass Sie als Vertreterin des Deutschen Olympischen Sportbundes da auch versuchen, Lobbyarbeit zu betreiben für die Vereine, aber ein Großteil der Sportstätten ist ja im Eigentum von Kommunen. Also müsste ja dann die Vereine erstmal auf den ersten Blick gar nicht so stark treffen, außer dass sie natürlich mitbekommen, wenn es zieht und kalt wird und nicht genug geheizt werden kann.
Ja gut, zwei Drittel, ein Drittel. Also ein Drittel liegt dann in der Hand der Sportvereine, also in privater Trägerschaft, und zwei Drittel in kommunaler Hand. Bei dem einen Drittel ist es jetzt zum Beispiel so, wenn wir über das jetzt anstehende Heizungsenergiegesetz sprechen, da wäre es tatsächlich wunderbar, wenn diejenigen, die schon mutig waren und in eigene Sportinfrastruktur investiert haben, dann auch entlastet werden, zum Beispiel mit einem Klimaboni, wenn sie jetzt andere Heizungen einbauen müssen, weil über 50% derjenigen, die jetzt eigene Sportstätten betreiben diese zum Beispiel mit Gas. Und meines Erachtens müssen die eher belohnt werden, dass sie in Infrastruktur investieren, dass sie ja einfach neue Angebote schalten können durch die Eigenständigkeit der Vereine. Und das sollte meines Erachtens dann tatsächlich halt auch unterstützt werden durch Förderprogramme, auf die auch unmittelbar die Vereine zugreifen können. Und dann gibt es natürlich die kommunalen Sportstätten, haben Sie zu Recht ausgeführt, aber auch die sind nicht in optimalem Zustand. Insofern wäre es meines Erachtens da auch angezeigt, noch mehr durch Länder und natürlich, da sind wir auch den Bund gefordert, hier Förderlinien aufzusetzen, um zum einen aber den Sanierungsstau abzubauen und natürlich halt auch die Dekarbonisierung voranzutreiben.
Es rufen da ja gerade alle möglichen Gewerke nach Förderung, gerade wenn es um diese Heizungsthematik geht, schon einmal in der Voraussicht, dass da vielleicht etwas kommt, auch was hohe Investitionen fordert. Aber warum sollte der Sport da eine besondere Rolle spielen?
Weil wir, was wir ja am Anfang gesagt haben, ja ganz viele Menschen in Bewegung bringen und als gemeinnützige Vereine keine Rücklagen haben, keine weiteren Finanzierungsquellen als jetzt Mitgliedsbeitragserhöhungen zum Beispiel aufzutun und wir ansonsten einfach gar nicht diese Modernisierung mitgeben könnten. Insofern ist es angezeigt, dass bei dem Gebäudeenergiegesetz die Vereine insbesondere berücksichtigt werden.
Lassen Sie uns noch über andere Hilfen sprechen, die es ja gerade zum Beispiel vom Bund gibt. Es läuft ja momentan ein Restart-Programm, das mit 25 Millionen aus dem ja übrig gebliebenen Geld aus dem Fördertopf der Corona-Hilfen für den Profisport bezahlt wird oder bezahlt worden ist. Da ist ja Geld, was für den Profisport vorgesehen war, umgewidmet worden für den Breitensport. Zeigt das nicht auch, dass es eine Flexibilität gibt hin zum Breitensport, auch bei der Bundespolitik?
Ich sehe also eine große Offenheit und Anerkennung auf der bundespolitischen Bühne gegenüber Breitensport und den Themen der Sportentwicklung. Das ist erstmal grundsätzlich positiv und wir sind ja auch gerade dabei, einen Entwicklungsplan Sport zu schreiben, was ja im Koalitionsvertrag ausgewiesen ist. Und das BMI hat da einen Prozess aufgesetzt, gemeinsam mit dem Bundesgesundheitsministerium. Und im vergangenen Jahr gab es ja erstmalig im Dezember, am 13. Dezember, einen Bewegungsgipfel, ein Novum, an dem neun Ministerien teilgenommen haben, zwei Länderfachkonferenzen, die kommunalen Spitzenverbände und der organisierte Sport. Also da ist mächtig was in Bewegung, worüber wir uns wahnsinnig freuen. Und jetzt müssen noch weitere Taten geschaffen werden, sodass es nicht bei einer Gipfelerklärung bleibt, sondern dass wir gemeinsam, und dazu haben wir uns alle verabredet, bei dem Bewegungsgipfel einen Entwicklungsplan Sport auf die Beine stellen. Und da sind wir alle gefordert. Und jetzt arbeiten gerade fünf Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen: Engagementförderung, Sichtbarkeit des Sports erhöhen, Sport früh verankern, also in Kitas und Schulen, und die gesellschaftliche Kraft des Sports besser ausschöpfen. Und natürlich eine Arbeitsgruppe arbeitet auch zu Sportinfrastruktur und Bewegung im öffentlichen Raum. Und wenn dies dann halt auch tatsächlich dazu kommt, dass es nicht nur einen Aktionsplan gibt, sondern tatsächlich einen Entwicklungsplan, dann können wir sagen, wir haben erfolgreiche Arbeit geleistet.
Über die Engagementförderung sprechen wir gleich noch ein bisschen genauer. Wenn wir aber drüber sprechen, erstmal über diese Bewegungsförderung. Es gibt ja sehr viele Kinder unter 10, die zum Beispiel durch Kinderturnen, Schwimmkurse oder Fußball mit Vereinssport in Berührung kommen, aber dann nicht bleiben. Also müsste man sich in solchen Runden auch einfach genauer damit beschäftigen, wie Kinder, wie Menschen wirklich gehalten werden beim Sport, ob die Angebote attraktiv genug sind, modern genug, alltagstauglich genug.
Also die Dropout-Quote ist ja, also es ist einmal im Jugendlichenalter und dann halt im Erwachsenenalter am höchsten. Das hat mit den unterschiedlichsten Rahmenbedingungen tatsächlich zu tun. Das ist meines Erachtens nicht darauf zurückzuführen oder zumindest nicht alleine darauf zurückzuführen, dass dann die Angebote nicht mehr passend sind. Ich erlebe bei den Vereinen eine extrem große Flexibilität und Kreativität, wenn es darum gilt, wirklich neue Angebote zu schaffen. Wir haben jetzt zum Beispiel ein Riesenhype auch darum, um Sportangebote im Freien, das kommt also weiterzuentwickeln. Und das kommt auch so ein Stück weit aus der Corona-Pandemie, aber auch aus dem Bewusstsein der jungen Menschen, das Erleben in der Natur, sich einzusetzen für Natur, Nachhaltigkeit, Klimaschutz. Und das verbinden wir mit Angeboten in den Vereinen, weil die Vereine schaffen solche Angebote, die eben diese unterschiedlichen Themenfelder zusammenbringen. Und da erleben wir wiederum dann einen großen Run der Jugend, die diese Angebote wahrnehmen. Also ich glaube, dass unsere Struktur und auch die Angebotsstruktur von den Vereinen tatsächlich so flexibel ist, dass sie am Puls der Zeit agiert. Aber ich denke, dass die Rahmenbedingungen wie im Grunde halt Schule, wir sprechen jetzt auch wieder über Ganztag, und dann eben halt auch, wo und wie ist man verortet in der Stadt, welche Angebote gibt es noch parallel oder eben halt auf dem Land, und da auch wieder, wie ist die Sportinfrastruktur, wie kann ich den Sport erreichen, wie sind die Mobilitätsfragen gelöst. Ich glaube, diese Themen müssen wir besprechen, und das machen wir tatsächlich auch, wenn wir darüber diskutieren, wie soll der Entwicklungsplan Sport aussehen.
Frau Röhrbein, Sie haben Anfang Mai einen Impulsvortrag vor Vereinsvertretern gehalten mit dem Titel Was ist uns der Sport wert in Zeiten multipler Krisen? Und darin haben Sie beschrieben, wie Ihre Vision des Sportvereins aussieht. Ich zitiere mal einen Teil davon. Der hippe Verein als soziale Tankstelle, der auf drängende Fragen der Zeit eine Antwort hat. Wie genau soll der aussehen?
Einen Teil habe ich davon gerade schon skizziert, und ich erlebe tatsächlich auch die Vereine sehr kreativ und eben sich Gedanken machend über gesellschaftliche Fragestellungen, die Fragestellung im Bereich der Nachhaltigkeit. Und was man dazu braucht, und das ist das, worum wir uns aktuell sehr bemühen müssen, und das ist ja auch ein Thema, über das wir noch sprechen, sind Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Und da glaube ich, da müssen wir ja noch attraktiver, noch kreativer und auch flexibler werden und uns mehr kümmern um Menschen, die sich in unseren Vereinsstrukturen engagieren wollen, um eben diesen hippen Verein nebenan ja zu betreuen, sichtbar zu machen und die Angebote weiterzuentwickeln.
Da fallen ja dann aber auch, also gerade in diesem Vortrag, auch so Begriffe, große Begriffe, wie dass der Sportverein eben auch zur Demokratieförderung da ist, eine intakte, diverse Gesellschaft formt, nonformale Bildung liefert, aber eben auch die von Ihnen angesprochene Dekarbonisierung mit angreift. Überladen Sie den Sport mit seinen ehrenamtlichen Strukturen da nicht auch ein wenig mit Werten und Aufgaben, die die Sache von Hauptamtlichen sein müssten?
Also zuvorderst geht es erstmal darum, Sport zu treiben und Spaß zu haben. Das steht an erster Stelle, wenn man an Vereinssport denkt. Das impliziert dann aber gleichzeitig auch, und das ist das Schöne am Vereinssport, dass man Sport in der Gemeinschaft macht und dass man nicht im Grunde nur in seiner Peer Group sich bewegt, sondern dass man automatisch mit Menschen aus unterschiedlichen Bereichen, Lebenshintergründen, Kulturen zusammenkommt und sich austauschen kann, und darüber passieren alleine solche Dinge, wie eben auch, dass man lernt, okay, wie funktioniert denn Wählen? So, wie ich wähle mein Team, ich wähle den Vereinsvorstand. Das sind alles Aspekte, die dazu beitragen, sich darüber auch Gedanken machen zu können, wie funktioniert unsere Gesellschaft und wie lernen und leben wir gut miteinander. Also sehe ich das tatsächlich nicht so, dass die Vereine, wenn man jetzt sagt, das ist der Anspruch, den man hat, Vereine müssen zur Demokratieförderung beitragen, nicht damit überladen werden, sondern es sind zum Großteil Prozesse, die implizit im Vereinswesen sind. Ich will aber nicht verhehlen, dass sie natürlich auch Unterstützung brauchen. Und je nachdem, wo die Vereine auch sind und wie die Milieus sind, dass wir dort Programme brauchen, auch um zum Beispiel mit der Vielfalt, mit Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und Hintergründen bestmöglich zusammenzukommen. Und dass wir dafür gut geschultes, qualifiziertes Personal brauchen. Weil das wissen wir auch, dass Ehrenamtliche, Engagierte länger bleiben und sich engagieren und auch sicherer sind, wenn sie eben gut qualifiziert sind. Und daran müssen wir investieren.
Ja, deswegen frage ich auch so ein bisschen mit Blick auf das Ehrenamt, weil das könnte ja schon in der aktuellen Situation, in der das Ehrenamt ja schon auch Probleme hat, auch Menschen neu zu rekrutieren, ja, ein Problem könnte das Ganze werden, weil es eben zu viel abverlangt. Also so Dinge wie Inklusion und Integration, die dann an einzelnen sich aufreibenden Ehrenamtlichen hängen bleiben und dann vielleicht so ein bisschen abschreckend wirken, wenn man neue Menschen dafür gewinnen möchte.
Also wir dürfen natürlich die Vereine oder die ehrenamtlich Engagierten an der Stelle nicht alleine lassen. Und Inklusion hört ja auch nicht da auf, dass im Grunde die Sportstätte barrierefrei zu erreichen ist, sondern das gehört im Grunde halt auch dazu, dass man Dokumente zum Beispiel mit leichter Sprache erstellt. Und dazu braucht es Hilfestellung. Da sehe ich aber tatsächlich, und zum Beispiel auch über die Landessportbünde oder auch durch die Fachverbände und den DOSB an einigen Stellen schon ganz gut aufgestellt mit Unterstützungsmechanismen. Und an einigen Stellen haben wir aber tatsächlich auch noch Potenzial nach oben. Und deswegen ist es so wichtig, genau in diese Bereiche, also ich sage jetzt mal nochmal diesen Überbegriff, in diese gesellschaftliche Kraft des Vereinssports zu investieren, weil sie eine so große, starke Säule sind zur Stärkung der Gesellschaft und des Miteinanderlebens in Deutschland, dass ich glaube, dass es sich doppelt und dreifach auszahlt, wenn man einen Euro nur in die Hand nimmt, um im Grunde den Vereinssport zu stärken.